Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Der entthronte König, US-General Petraeus, brilliert in Kriegen und stolpert über eine Affäre.
There is no one in the military who is viewed as more disciplined and frankly more concerned with his own image and own career.
Ausgerechnet er, der so auf sein Image achtet. Gewählte Außenseiterin Katrin Göring-Eckardt neben Jürgen Trittin, so heißt das Spitzenduo der deutschen Grünen für die Bundestagswahl. Dann ein neuer Vorsitzender macht noch keine neue Opposition. Der syrische Nationalrat kommt nicht vom Fleck. Und graues Haar kann deine Arbeitsstelle gefährden. So läuft das in China. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fazer. General David Petraeus galt in den USA als Vorbild für Redlichkeit und Tapferkeit. Jetzt muss er sein Amt als CIA-Chef überraschend abgeben. Eine außereheliche Affäre setzt seiner Karriere ein Ende. Die Geschichte kommt kurz nach der Wiederwahl Barack Obamas ans Licht und nährt Spekulationen. USA-Korrespondent Beat Soltermann.
General David Petraeus ist das Stadtgespräch von Washington. Niemand hat mit dem Rücktritt des CIA-Chefs gerechnet und wenn, dann zuletzt wegen einer außerehelichen Affäre.
There is no one in the military who was viewed as more disciplined and frankly more concerned with his own image and own career.
Es gebe niemanden im US-Militär, der disziplinierter war und mehr auf seine Wirkung und seine Karriere achtete als der General, sagte die Journalistin Martha Raddatz. Obama würdigte die langjährigen Verdienste des 60-jährigen Vier-Sterne-Generals. Einflussreiche Senatoren sprachen sogar von einem der größten Kriegshelden der USA. Experten werten das Ausscheiden von Petraeus als schweren Schlag für den Präsidenten. Der General blickt auf eine lange Karriere zurück. Er war früher Oberbefehlshaber im Irak und in Afghanistan und hat dort die Strategie für die Aufstandsbekämpfung wie kein zweiter geprägt. Vor 14 Monaten dann machte ihn Obama zum CIA-Chef.
I feel deeply grateful for the opportunity to continue to contribute to the important endeavors to which so many have given so much.
Dieses Amt sei eine Ehre für ihn, sagte er beim Stellenantritt. Das FBI soll im Rahmen einer Untersuchung zufällig auf die Affäre gestoßen sein. Bei der Liebhaberin soll es sich um Paula Broadwell handeln. Sie hat ein schmeichelhaftes Buch über Petraeus geschrieben. In der TV-Sendung Daily Show wurde sie deshalb vor einer Weile gefragt, ob Petraeus bloß wunderbar oder sehr wunderbar sei.
I would say the real controversy here is he awesome or incredibly awesome? It's a nice portrait.
I have a detail to share with you.
All right.
He can turn water into bottled water.
What?
Isn't that your line?
Sein Geheimnis sei, er könne Wasser in Flaschen füllen, witzelte Broadwell. Rechtskonservative Medien spekulieren derweil, dass es auch noch andere Gründe für den Rücktritt Petraeus geben könnte. Die CIA wird für ihr Verhalten nach dem Anschlag auf das Konsulat im libyschen Benghazi kritisiert, bei dem der US-Botschafter und drei weitere Amerikaner getötet worden sind. Der Vorwurf, die CIA habe zu lange nicht richtig gewusst, was wirklich geschehen sei.
Beat Soltermann, Präsident Obama muss jetzt nicht nur einen neuen CIA-Chef suchen, mehr dazu dann nach den Nachrichten und die hat Ursula Furgler.
Der Präsident der SP Schweiz, Christian Löwra, bleibt dabei. Er bezeichnet das Referendum gegen die Asylgesetzrevision als schädlich. Im Parlament seien weitere Änderungen des Gesetzes hängig. Nach einer klaren Abstimmungsniederlage würde sich die Position der Asylbewerber weiter verschlechtern, sagte Löwra gegenüber Schweizer Radio DRS. Verschiedene kantonale und städtische SP-Sektionen sind anderer Meinung. Sie unterstützen das Referendum und haben bereits mit der Unterschriftensammlung begonnen. Die Delegierten der SP Schweiz entscheiden in 3 Wochen, ob die Partei das Referendum mittragen soll oder nicht. Die Parteibasis der Deutschen Grünen hat die Spitzenkandidaten für den Wahlkampf 2013 gewählt. Die Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt und den früheren Umweltminister Jürgen Trittin. Trittin erreichte 72% der Stimmen, Göring-Eckardt 47%. Die beiden setzen sich gegen die Fraktionschefin Renate Künast und Parteichefin Claudia Roth durch. An der Abstimmung nahmen 62% der Parteimitglieder teil. Es war das erste Mal, dass eine deutsche Partei ihre Spitzenkandidaten durch die Basis bestimmen ließ. Bei einem Anschlag in der syrischen Stadt Daraa sind mindestens 20 Soldaten getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Das berichtet die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London. Vor einem Offiziersclub seien innerhalb weniger Minuten 2 Autobomben explodiert. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur bestätigte 2 Explosionen von Autobomben mit mehreren Opfern in Daraa, machte aber keine näheren Angaben. Die Generalversammlung der AIDS-Hilfe Schweiz hat in Zürich einer Neuorganisation zugestimmt. Künftig planen Stellen in 8 verschiedenen Städten ihre Arbeit in den Regionen. Die Dachorganisation koordiniert nur noch nationale Angebote und Projekte. Damit wolle man besser auf die verschiedenen Bedürfnisse der Regionen eingehen können, sagte der Geschäftsführer der AIDS-Hilfe Schweiz der Nachrichtenagentur SDA. Ein weiterer Grund sei aber auch, dass der Bund weniger Geld für die AIDS-Prävention zur Verfügung stelle. Beim Tennis-Saisonfinal in London hat Roger Federer sein letztes Gruppenspiel verloren. Allerdings hat dies keinen Einfluss auf die Halbfinalqualifikation. Federer stand bereits nach dem 2. Gruppenspiel als Halbfinalist fest. Peter Schnieder.
Vielleicht fehlte Roger Federer heute im 3. Gruppenspiel gegen Juan Martín del Potro die letzte Spannung für einen Sieg. Roger Federer verlor 6:7, 6:4 und 3:6. Gegen wen Roger Federer morgen den Halbfinal spielt, ob gegen Andy Murray oder Novak Djokovic, entscheidet sich erst heute Abend. Beim Frauen-Weltcup-Slalom im finnischen Levi gab es das beste Schweizer Resultat seit 2009. Die 19-jährige Wendy Holdener fuhr auf Platz 11. Es war für die Innerschweizerin das bisher beste Weltcup-Resultat. Gewonnen hat das Rennen die deutsche Olympiasiegerin Maria Höfel-Riesch vor der Finnin Tanja Putiainen und der Amerikanerin Michaela Schifrin. Im Schweizer Fußballcup gab es in den 16. Finals bis jetzt keine Überraschungen. Die oberklassigen Teams setzten sich bis jetzt alle durch. Der FC Zürich gewann in Basel gegen die Black Stars mit 3:1. Der FC Schönbühl verlor gegen Kriens mit 0:4.
Peter Schneider. Ein kräftiger Föhnsturm ist heute über den Schweizer Alpenraum gezogen und hat beispielsweise im Urner-Reusstal für Windböen bis zu 100 Stundenkilometern gesorgt. Dabei stürzte in Altdorf ein Baum auf eine Stromleitung, was im Schächental zu einem rund einstündigen Stromunterbruch führte. Der Föhn sorgte für milde Temperaturen. In Altdorf wurden knapp 19 Grad gemessen, in Chur knapp 16 Grad. Damit zur Wetterprognose. In der Nacht und morgen Sonntag stark bewölkt und teils kräftiger Regen, Schneefallgrenze auf 1900 bis 1400 Meter senkend, die Temperatur bis 10 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Überraschungen gleich im Doppelpack, US-Geheimdienst, General Petraeus geht, deutsche Grüne, die Promi-Frauen unterliegen. Dann syrische Opposition, George Sabra kommt. Asylrechtsreferendum, die SP-Basis läuft solo.
Ich bin einfach nicht sicher, dass der klügste Weg ist.
Chef Löwra setzt Fragezeichen. Und schließlich, oft genug sorgt das Äußere von Politikerinnen für Gesprächsstoff. Wir reden über den Herreneinheitslook in China. Die USA sind besonders empfänglich für Helden und einer dieser Helden im richtigen Leben war General David Petraeus, der Chef des US-Geheimdienstes. Er galt als integer, als Vorbild für viele. Doch jetzt stolpert ausgerechnet er über eine außereheliche Affäre. Bert Soltermann in Washington, ist diese Liaison wirklich der Grund für seinen Rücktritt?
Das ist auf jeden Fall das, was David Petraeus selber und die Obama-Regierung sagen. Die CIA, das ist die Spionagebehörde der USA, und wenn da der Chef eine heimliche Affäre hat oder gehabt hat, dann ist das natürlich ein Sicherheitsrisiko. Sowas macht den CIA-Chef erpressbar. Das geht nicht, deshalb der Rücktritt.
Das glauben allerdings nicht alle. Sie haben das angetönt. Der Terroranschlag aufs Konsulat in Benghazi könnte auch eine Rolle spielen. Welche denn?
Ja, darüber spekulieren die rechtskonservativen Medien hier, aber sie konnten ihre These bis jetzt nicht richtig belegen. Es ist aber so, dass die CIA beim Terroranschlag eine schlechte Figur gemacht hat und auch deren Chef war nicht wirklich grandios. Die Behörde, die tappte offenbar sehr lange im Dunkeln, war was wirklich geschah und hat den Präsidenten und sein Team danach offenbar auch nur sehr langsam mit den Fakten informiert, also dass es sich um einen Terroranschlag gehandelt hat und nicht bloß um einen gewalttätigen Demonstrationsumzug. Was allerdings genau geschah, da laufen im Moment noch Untersuchungen.
Präsident Obama und seine Entourage sollen erst am Mittwoch von der verhängnisvollen Affäre erfahren haben, just nach der Wahl. Das riecht ja schon nach gezieltem Timing.
Ja, und auch da sehen viele Obama-Gegner eine Verschwörung. Und das Timing, ja, ist in der Tat etwas speziell. Die Frage ist aber auch hier, was wusste der Präsident genau wann? Wir sind alle keine Mäuschen im Oval Office und deshalb wissen wir das nicht genau und müssen uns im Moment wenigstens auf die offiziellen Verlautbarungen stützen, außer es kommt irgendwann was anderes raus. Und offiziell heißt es, Obama habe diese Woche erst nach seiner Rückkehr aus Chicago von der Wahlfeier davon erfahren. Wenn die Geschichte vor den Wahlen publik geworden wäre, dann hätte das sicher Obama geschadet. Ich denke allerdings nicht, dass es seine Wiederwahl gekostet hätte.
Wer könnte denn, wenn wir jetzt nach vorne schauen, wer könnte denn Nachfolger werden beim US-Geheimdienst?
Es sind im Moment drei Namen, die gehandelt werden. Michael Morell, Petraeus Stellvertreter, der die Behörde jetzt interimistisch führt, ist der eine. Michael Vickers, das ist ein Top-Pentagon-Spionagemann, auch er wird als Nachfolger genannt. Und schließlich ein Mann, der meiner Meinung nach wohl die größte Chance hat, das ist John Brennan. Er ist im Moment Obamas Sicherheitsberater.
Und Stichwort Nachfolger, Petraeus war auch im Gespräch als neuer Verteidigungsminister. Obama muss auch weitere wichtige Positionen besetzen in seinem Kabinett. Wer steht da im Vordergrund? Was sind da für Namen?
Er muss gerade ein paar ganz wichtige Posten neu besetzen. Außenministerin Hillary Clinton will zurücktreten, das hat sie gesagt und daran hält sie bis jetzt auch fest. Da wird UNO-Botschafterin Susan Rice als Nachfolgerin gehandelt oder der ehemalige Präsidentschaftskandidat und Senator John Kerry. Auch Verteidigungsminister Leon Panetta will abtreten. Er hat es satt, zwischen Washington und Kalifornien zu pendeln, was er im Moment macht. Sein Nachfolger könnte eine Nachfolgerin sein. Michelle Flournoy wird da gehandelt. Sie war früher Staatssekretärin im Pentagon. Und schließlich will im Januar auch Finanzminister Tim Geithner gehen. Da kursieren die Namen von Obamas Stabschef Jack Lew und von Erskine Bowles. Das ist ein Politiker, der sich sehr für die Bekämpfung des Budgetdefizits ins Zeug legt. Also es werden relativ wichtige Posten in den nächsten Wochen und Tagen neu zu besetzen sein.
Ja, und was heißt denn das, all diese Rochaden? Sind die eher Vor- oder Nachteil für die zweite Amtszeit?
Es sind keine politischen Novizen, es sind Leute, die oft schon in der Obama-Regierung sind, einfach in einer anderen Funktion oder sonst irgendwie politisch schon lange aktiv waren, zum Beispiel auch unter der Regierung von Bill Clinton. Das alles spricht für Kontinuität und trotzdem für neuen Wind, also durchaus positiv.
Beat Zoltemann war das, direkt aus Washington. Und jetzt nach Deutschland. Jürgen Trittin war als Spitzenkandidat der Grünen für den Bundestagswahlkampf so gut wie gesetzt. Dass jetzt auch Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt Spitzenkandidatin wird, ist ein Donnerschlag. Die Basis der Grünen hat das in einer Urabstimmung entschieden und dabei die Promi-Frauen Renate Künast und Parteichefin Claudia Roth auf die hinteren Plätze verwiesen. Erstmals überhaupt ließ eine deutsche Partei ihre Mitglieder befragen, wer denn bei einer Bundestagswahl an vorderster Front kämpfen soll. Aus Berlin Fritz Dinkelmann.
Fast etwas verlegen standen sie heute da. Jürgen Trittin, seit Jahren faktisch der Kopf der Grünen, und Katrin Göring-Eckardt, die von der Basis 10% mehr Stimmen bekam als Renate Künast und 20% mehr als Parteichefin Claudia Roth. Von Verliererinnen möchte Göring-Eckardt aber nicht reden.
Nein, es gibt keine Verliererinnen und auch keine Verlierer, sondern bei dieser Urwahl haben wir, glaube ich, deutlich gemacht, wie man gewinnen kann.
Natürlich hat die Kirchenfrau aus Thüringen, polemisieren ist ihr völlig fremd, damit nicht gemeint, dass mit Roth oder Künast bei der Bundestagswahl nichts zu gewinnen wäre, obwohl genau so ist es. Künast ist kleinlaut geworden seit der verlorenen Berlinwahl und Claudia Roths pathetische Appelle an das Gute im Menschen hat die böse Basis einfach ignoriert. Sie wählte ein Duo, das sich ideal ergänzt und links wie in der Mitte der Gesellschaft punkten kann. Trittin, der altlinke Wessi, der starke Mann, ist jetzt noch stärker. Und Katrin Göring-Eckardt, die bürgerliche Ossi-Theologin aus Thüringen, ist das neue emotionale grüne Gesicht. So offen, wie die Gesellschaft die Grüne sich wünschen.
Wir wollen eine bessere Gesellschaft, die gerechter ist und die auch deutlich macht, wie die heute ganz draußen sind. Die schon selbst das Gefühl haben, sie hätten keine Chance, die gehören dazu. Wir brauchen sie. Wir können übrigens auch von Ihnen lernen.
Jürgen Trittin redet völlig anders. Er hakt in kurzen Sätzen ab, was Grüne fordern. Vermögensabgabe für Millionäre, eine Tempoverschärfung bei der Energiewende, eine offene, demokratische Gesellschaft, wozu er sprachlich brillant sagte:
Wir wollen einen demokratiekonformen Markt und keine marktkonforme Demokratie.
Göring-Eckardt tönt anders.
Bessere Gesellschaft, das bedeutet auch mehr Demokratie. Das bedeutet mehr Beteiligung und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern das bedeutet eben auch andere Menschen dazu zu ermutigen und zu ermächtigen, dass sie sich beteiligen.
Zugehört hat die Katrin dem Jürgen heute so intensiv, als ob sie frisch vermählt wären, obwohl im Chor klappt das schon ganz gut.
Ich freue mich darauf, mit Katrin diesen Wahlkampf gemeinsam bestreiten zu können. Unsere Wählerinnen und Wähler, die erwarten von uns allerdings, dass wir die schlechteste Regierung seit Jahrzehnten durch starke Grüne beenden.
Und das wird ja kein Spaziergang werden, die Ablösung der Regierung Merkel. Das bedeutet wirklich, alle Kräfte zu bündeln. Ja, das sind sehr viele Stimmen, die wir beide bekommen haben. Und das heißt auch, da ist Vertrauensvorschuss, aber auch eine hohe Verantwortung. Und beides kommt dann zusammen.
Am Parteitag nächste Woche wird sich zeigen, ob die gedemütigte Vorsitzende Roth sich trotzdem der Wiederwahl stellen wird. Trittin verwies heute lapidar auf die Traktantenliste. Ja, Roth wolle Chefin bleiben, stehe so in den grünen Akten.
Das ist den Unterlagen zu entnehmen und insofern muss ich das nicht wiederholen, was ich eben gesagt habe. Ich wünsche allen, die kandidieren, ein gutes Ergebnis, dass wir geschlossen in diese Wahl hineingehen.
Claudia Roth hat sich im Übrigen vom Ehrgeiz getrieben, diese Sache selber eingebrockt. Sie wollte einen Basisentscheid, der sie nun, Ironie der Geschichte, so blamierte.
Immer mehr Kantonalparteien der SP stellen sich gegen die eigene Parteileitung. Die SP-Führung will nämlich das Referendum gegen das revidierte Asylgesetz aus taktischen Gründen nicht ergreifen. Doch immer mehr Sektionen haben sich für dieses Referendum ausgesprochen. In der Samstagsrundschau von Schweizer Radio hat SP-Präsident Christian Löwra die ablehnende Haltung der Parteileitung verteidigt und vor den Folgen einer Asylabstimmung gewarnt. Katrin Hug.
Die Liste der Sektionen, die Unterschriften gegen das Asylgesetz sammeln, wird länger und länger. Die Städte Zürich, St. Gallen und Basel, die Kantone Neuenburg, Genf, Thurgau und Appenzell-Innerrhoden. Aber auch kirchliche Organisationen stellen sich gegen diese Revision. Martin Lüchinger, Präsident der SP Basel-Stadt, zu den Gründen:
Dass das Botschaftsasyl ja jetzt aufgehoben wird, und das finden wir gerade für Frauen ein großer Nachteil, im Bewusstsein, dass wir das letzte Land sind, das dieses Statut noch hat.
Und dass Militärdienstverweigerung neu kein Asylgrund mehr sein soll, so Lüchinger. Ganz einfach, seine Sektion wolle nicht, dass das Asylgesetz noch weiter verschärft werde. SP-Präsident Christian Löwra verteidigt die ablehnende Haltung der Parteileitung. Im Parlament habe er diese Verschärfungen im Asylgesetz ja auch bekämpft. Doch nach Diskussionen mit der Flüchtlingshilfe, dem Arbeiterhilfswerk oder dem HEX habe er feststellen müssen, dass das Referendum nicht unbedingt zum Ziel führe. Man müsse sich fragen, ob es sich lohne, ein Gesetz zu bekämpfen, das auf 3 Jahre befristet sei.
Mein Argument ist, dass die Position der Asylsuchenden in diesem Kontext, wo wir 5 Revisionen haben, wo wir noch 2 laufende Asylgesetzrevision haben, massiv geschwächt würde, wenn wir ein zu schlechtes Ergebnis machen.
Löwra erwartet, dass das Referendum an der Urne abgelehnt würde. Denn die Stimmberechtigten hätten in den letzten Jahren jede Verschärfung des Asylgesetzes angenommen.
Ich kann aber die Überlegungen nachvollziehen derjenigen, die bei der ersten Gelegenheit Widerstand leisten wollen. Ich bin einfach nicht sicher, dass das der klügste Weg ist.
Denn es gehe nicht um moralische Überlegungen, sondern nur um die Frage, ob man eine Perspektive auf Erfolg habe. Werde die Revision an der Urne angenommen, forderten die Bürgerlichen noch drastischere Maßnahmen, so Löwra. Diese taktische Überlegung kann der Basler Martin Lüchinger zwar nachvollziehen, sagt aber umgekehrt:
Wenn wir nicht antreten, dann werden die Bürgerlichen oder die Rechten genauso schärfere Revisionen durchbringen wollen. Und deswegen müssten sie unseren Widerstand trotzdem auch spüren, dass wir dagegen antreten.
Die SP der Stadt Luzern hat noch nicht entschieden, ob sie das Referendum unterstützt. Simon Roth, Vizepräsident dieser Sektion, ist aber überzeugt, dass es die SP Schweiz tun wird.
Für mich ist Politik nicht primär eine Frage der Strategie, sondern eine Frage der inhaltlichen Positionierung. Und hier, glaube ich, müssen wir ein Zeichen setzen, selbst wenn es schwierig wird, dieses Referendum zu gewinnen.
Steht die SP wegen dieser Frage vor einer Zerreißprobe?
Nein, das sehe ich nicht so, denn die inhaltlichen Ziele, die wir haben in der Asylgesetzgebung, die sind nicht umstritten. Es geht einzig und allein darum, wie wir die am besten erreichen.
Im Gegenteil, Roth findet die Diskussionen sogar positiv. Denn es sei Bewegung in die Partei gekommen. Am 1. Dezember werden die Delegierten der SP Schweiz entscheiden, ob sie das Referendum unterstützen oder nicht.
Ein Hinweis, er führt uns in die Westsahara. Dort brach vor 2 Jahren eine Revolte aus, doch die marokkanischen Besatzer haben die rasch niedergeschlagen. Anders als einige Monate später die Aufstände in Tunesien, Ägypten und Libyen. An der Oberfläche ist es in der Westsahara-Seite ruhig geblieben, aber unter den Jungen gärt es. Sie wollen nicht länger hinnehmen, dass die UNO in diesem ewig schwelenden Konflikt nicht vermitteln kann.
Du fait que les Nations Unies ne peuvent pas appliquer ce processus, nous retournons à nos armes. Nous savons ce que nous faisons.
Diese vergessene Rebellion in der Westsahara könnte schon bald wieder ausbrechen. Das zeigt die Sendung International. Morgen Sonntag nach dem Echo der Zeit um 18.30 Uhr auf DRS1. Aus Syrien kommen immer düsterere Nachrichten. Granateneinschläge in Damaskus, Bomben in Dera und neue heftige Kämpfe auch in Aleppo. Von dort sind in den letzten Tagen so viele Menschen geflohen wie kaum je zuvor. Immer nur mehr Leid und kein Ende in Sicht. Das ist der Hintergrund, vor welchem die syrische Opposition nun schon seit 4 Tagen in Doha um Einigkeit ringt. Bisher vergebens. Philipp Scholkmann.
Der Nationalrat, dieser bekannteste Zusammenschluss der syrischen Opposition, hat zwar seit letzter Nacht einen neuen Präsidenten, doch allein diese Entscheidung erforderte ein mehrtägiges Ringen vor und hinter den Kulissen im Konferenzhotel in Doha. Am Schluss fiel die Wahl relativ knapp auf Georges Sabra, einen altgedienten Vertreter der Opposition gegen Präsident Assad. Der 65-Jährige ist Christ und Kommunist. Beides soll offensichtlich die Bereitschaft zur Öffnung dokumentieren, denn der syrische Nationalrat ist sehr im Zugzwang. Der Nationalrat war einmal der privilegierte Ansprechpartner für die internationalen Sponsoren der syrischen Revolte, seien sie in Washington, Ankara oder am Golf. Dem Zusammenschluss von Exil-Oppositionellen aber wird vorgeworfen, er sei dominiert von den Muslimbrüdern und ohne Vorstellung von den realen Bedingungen in Syrien und ohne Einfluss auf das Geschehen im Terrain. Der neue Präsident räumte ein, dass die Opposition noch ein großes Stück Arbeit vor sich habe. Wichtigstes Anliegen aber, sagte Sabra, sei nun, dass die Rebellen endlich aus dem Ausland ordentlich bewaffnet würden. Auch Sabra werden gute Kontakte zu den Muslimbrüdern nachgesagt. Vertreter der jungen Aktivistengeneration der sogenannten lokalen Koordinationskomitees fühlten sich schließlich in diesem angeblich geöffneten Nationalrat sogar noch mehr an den Rand gedrängt. Sie vermuteten Hinterzimmerdeals alter Parteiapparatschiks und zogen sich aus Protest zurück. Und auch die internationalen Geldgeber verlangen viel mehr als ein neues Gesicht an der Spitze des größten syrischen Oppositionszusammenschlusses und ein paar Retuschen in dessen Struktur. Sie drängen längst auf ein viel umfassenderes, neues Gebilde, einen Zusammenschluss möglichst aller Oppositionskräfte außerhalb und innerhalb Syriens. Mit diesem erklärten Ziel wurden die Oppositionellen überhaupt erst nach Doha zitiert. Gerade Washington blickt offenbar erschreckt auf die zunehmend konfessionelle Dynamik des Bürgerkriegs und darauf, wie radikale Rebellengruppen an Gewicht gewonnen haben, die mit islamistischer, ja dschihadistischer Rhetorik ins Feld ziehen. Und man fordert umso dringender, dass die politische Opposition ihre Grabenkämpfe aufgibt und eine mächtige gemeinsame Institution schafft, die als Ansprechpartner nach außen und als organisatorische Kraft nach innen funktionieren könnte. Aus ihr sollte auch eine Übergangsregierung hervorgehen können, wenn denn Präsident Assad einmal gestürzt würde, ganz nach dem Vorbild des Nationalen Übergangsrats in Libyen. Doch eine neue Struktur hieße die alte entmachten, und diese Entmachtung will der Nationalrat so einfach nicht hinnehmen. Am Donnerstag hätte ein Ergebnis verkündet werden sollen, die Debatten ziehen sich bis zur Stunde hin, und niemand wagt in Doha mehr eine Prognose, ob sich Syriens zerstrittene Opposition am Ende auf mehr als eine weitere unverbindliche Absichtserklärung einigen kann.
Philipp Scholkmann. Kompetente, souveräne Männer werden in der Werbung gerne mit grauhaarigen Models besetzt. Angegrautes Haar steht für Erfahrung und Weisheit. Nicht so in China. Dort wird in diesen Tagen die Führung der omnipräsenten Partei verjüngt. Dabei ist rein optisch gar nicht so leicht zu erkennen, wer da wie alt ist. Zumindest von der Haarfarbe her war die alte Führung so jugendlich wie die neue. Ohne tintenschwarz gefärbtes Haar führt offensichtlich kein Weg ins Politbüro. ARD-Korrespondentin Ruth Kirchner.
Schwarz muss das Haar sein, am besten pechschwarz. Wenn die Gene versagen, greifen chinesische Männer zur Farbtube oder sie gehen zu Wang Jian. Das Färben dauert eine halbe Stunde, die Farbe rein ins Haar, eine halbe Stunde warten, ausspülen, fertig. Bei kurzen Haaren kostet das rund 20 Yuan. Das sind umgerechnet 2,40 Euro. Wang Jian betreibt in der Altstadt von Peking, südlich vom Tiananmen-Platz, seit über 20 Jahren einen winzigen Salon. Zwei uralte, museumsreife Barbierstühle, ein Kaltwasserhahn, das war's. Seit 1980, seit der Öffnung Chinas, haben mehr und mehr Männer mit dem Haarefärben angefangen. Heute machen das ganz viele. Graue Haare lassen dich alt aussehen. Mit gefärbten Haaren wirkst du einfach jünger. Und jung aussehen wollen alle Männer in China, obwohl doch eigentlich im Lande von Konfuzius der Respekt gegenüber dem Alter viel stärker ausgeprägt ist als etwa in Deutschland. Aber alt gilt nicht nur als weise, sondern auch als müde und schlapp. Jugend und schwarzes Haar stehen für Gesundheit und Vitalität. Wenn du älter wirst und graue Haare bekommst, verlierst du vielleicht deswegen deinen Arbeitsplatz. Mit gefärbten Haaren kannst du deinen Job retten, glaubt Wang Jian. Ob das auch in der geheimnisvollen Welt der kommunistischen Partei gilt? Deren Spitzenleute jedenfalls haben alle pechschwarzes Haar. Noch Parteichef Hu Jintao ist 69 und trägt seines mit Seitenscheitel und seltsam aufgebauschter Tolle, die zur Modefrisur der Spitzenkader geworden ist. Nachfolger Xi Jinping, 59 Jahre, Seitenscheitel, tintenschwarzes Haar. Ministerpräsident Wen Jiabao, 70, Haare tiefschwarz. Sie sehen damit einfach jünger und besser aus, sagt Wang Jian. Graues Haar geht gar nicht. Sie müssen doch einen guten Eindruck machen, wenn Sie ins Ausland reisen oder an Gipfeltreffen teilnehmen. Wenn Sie auf der Bühne vor den Kameras stehen, dann müssen Sie ja auch zurechtgemacht werden. Warum dann nicht auch die Haarfarbe aus der Tube? Und vielleicht haben die Kader noch die Bilder der früheren Sowjetunion vor Augen und deren vergreister, grauhaariger Führungsschicht. Was mit denen passierte, soll sich in China nicht wiederholen. Erst mit der Pensionierung hören die chinesischen Männer mit dem lästigen Färben auf. Einzige Ausnahme, Ex-Präsident Jiang Zemin. Der zeigte sich noch im hohen Alter nur mit schwarz gefärbtem Schopf in der Öffentlichkeit. Doch gestern trat der mittlerweile 86-Jährige in der großen Halle des Volkes mit graubraunen Haaren auf. Was war denn da los? Ein Zeichen neuer Weisheit? Oder hatte Jiang Zemin den Griff zur Farbtube einfach nur vergessen?
Das war Haariges von Ruth Kirchner und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Tobias Gasser, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.